Wer 16 Jahre lang Bundeskanzler war, in Zeiten von Mauerfall, Wiedervereinigung und Euro-Einführung, hat eine Menge zu erzählen. Wen ich meine? Hier ein kleiner Tipp.
Ich habe eine ganz unglückliche Natur. Alles, was ich gerne esse, macht dick. Und alles, was nicht dick macht, esse ich nicht so gern.
Die Rede ist natürlich von Helmut Kohl. Der wollte nach Ende seiner Amtszeit seine Memoiren schreiben. Hilfe bekommt er dabei von dem Journalisten Heribert Schwan. Doch am Ende kommt alles ganz anders. Die Rechtsstreitigkeiten von Kohl und seiner Witwe Maike Kohl-Richter gegen den Autor Heribert Schwan und dessen Verlag beschäftigt bis heute die deutschen Gerichte. Aber der Reihe nach. Tobias Hinderks war Referendar in der ARD-Rechtsredaktion und kennt sich mit dem Streit um die Kohl-Protokolle besonders gut aus.
Die Arbeiten, die begannen damals im März 2001. Schwan, der hat dann ab diesem Tag Kohl regelmäßig besucht in seinem Zuhause in Ludwigshafen-Oggersheim, also in der Pfalz. Und dort haben die beiden Interviews geführt. Und zwar ziemlich lang, muss man sagen. Die beiden haben 630 Stunden miteinander geredet. Und dieses Gespräch, das haben sie festgehalten auf 200 Tonbändern. Es sind 26 volle Tage Audiomaterial, die da entstanden sind.
Aus diesem Material entstehen dann auch 3 der 4 geplanten Bände der Kohl-Biografie. Heribert Schwan fungiert als Ghostwriter, heißt, sein Name steht nicht auf dem Cover. Bevor der letzte Band erscheint, kommt es zum Bruch zwischen Helmut Kohl und Heribert Schwan. Letzterer hat aber einen Trumpf in der Hand.
Die Tonbänder, die hat Heribert Schwan auch mal als seinen Schatz bezeichnet, die bleiben bei ihm. Und deshalb kündigt er auch an, diesen Schatz zu heben und daraus ein neues Buch zu schreiben, und zwar ohne Absprache mit Kohl.
Natürlich möchte Helmut Kohl nicht, dass Heribert Schwan die Tonbänder für seine Zwecke benutzt. Deshalb klagt er und verlangt, dass Schwan ihm die Tonbänder herausgibt. Nur, wem gehören die eigentlich?
Das Oberlandesgericht hat entschieden, man erwirbt das Eigentum an besprochenen Tonbändern, wenn man sie bespricht. Denn man ändert ja dadurch die physische Beschaffenheit an den Tonbändern. Und damit werde das Tonband, sagt das OLG, eine neue Sache. Und wer eine neue Sache herstellt, dem gehört sie dann auch. So will es das Gesetz.
Die Tonbänder sollen also Kohl gehören. Als Journalistin lässt mich diese Entscheidung natürlich aufhorchen. Wer auf ein Tonband spricht, erwirbt Eigentum daran. Gilt das auch für andere Speichermedien, wie die Speicherkarte in meinem Aufnahmegerät? Ich hätte wohl ein Problem. Aber der Streit endet nicht am Oberlandesgericht Köln. Die Kohl-Protokolle landen das erste Mal am Bundesgerichtshof. Und der sieht das ganz anders.
Der hat nämlich gesagt, die Herstellung einer Tonbandaufnahme, die genügt nicht für einen Eigentumserwerb. Denn so ein Tonband, das ist ja von Anfang an dafür da, besprochen zu werden. Sonst wäre es jetzt ziemlich nutzlos. Allerdings muss Schwan trotzdem die Aufnahmen rausrücken. Der BGH hat dafür eine andere Stütze im Gesetz gefunden.
An dieser Stelle muss man wissen, Heribert Schwan und Helmut Kohl hatten jeweils einen Vertrag mit dem Verlag geschlossen, der Kohls Biografie veröffentlicht hat. Aber untereinander hatten sie keinen Vertrag.
Zwischen Kohl und Schwan, da bestand ein Auftragsverhältnis. Einen schriftlichen Vertrag haben die beiden nicht unterschrieben. Aber dennoch soll so eine Art stillschweigendes Auftragsverhältnis zustande gekommen sein, das sagt, dass Schwan dem verbindlichen Auftrag angenommen hat, an Kohls Biografie zu arbeiten.
Und im Gesetz steht, der Auftragnehmer, also Schwan, muss alles an den Auftraggeber, also Kohl, herausgeben, was er wegen des Auftrags bekommen hat.
Also Kohl sollte, so hat das Gericht es gesehen, nach dieser stillschweigenden Vereinbarung zwischen ihm und seinem Ghostwriter der Herr der Aufnahmen bleiben. Schwan sei danach nicht etwa irgendein gleichberechtigter Mitautor, er habe lediglich, so schreibt das Gericht, eine dienende Rolle übernommen. Und er musste dann an seinen Herren, an seinen Auftraggeber, das herausgeben. Denn die Tonbänder, die waren nur für die Arbeit an seiner Biografie vorgesehen.
Heribert Schwan gibt die Tonbänder heraus. Aber Niederschriften von den Gesprächen will er nach eigenen Angaben breit gestreut haben. Bei Bekannten und Freunden im nicht-europäischen Ausland, sogar bei einem Notar. Auch darüber gibt es Streit, um den es hier aber nicht gehen soll. 2014 erscheint dann Heribert Schwans eigenes Buch, Vermächtnis, die Kohl-Protokolle. Und damit geht der Streit so richtig los. Denn Helmut Kohl ist überhaupt nicht einverstanden damit, wie er in diesem Buch wiedergegeben wird. Er wirft Schwan vor, ihn falsch zitiert und aus dem Kontext gerissen zu haben. Kohl möchte deshalb, dass Heribert Schwan und dem Verlag des Buches eine Menge Zitate und Passagen untersagt werden. Und er möchte Geld. Viel Geld. Vor dem Landgericht Köln hat er damit Erfolg.
Es hat gesagt, Teil dieses Auftragsverhältnisses, das enthält auch eine Verschwiegenheitsvereinbarung. Bedeutet, Kohl und Schwan, die haben zwar nie ausdrücklich einen Vertrag miteinander unterschrieben, aber aus der Natur ihrer Zusammenarbeit, aus der Natur des Verhältnisses hat sich ergeben, dass Schwan Stillschweigen behalten muss über diese Zusammenarbeit und über das, was Kohl dort gesagt hat.
Mit anderen Worten, ist doch klar, dass man als Ghostwriter nicht auspacken darf. Deshalb hat auch Helmut Kohls Forderung nach einer Geldentschädigung Erfolg. 1 Million Euro müssen Autor Schwan und der Verlag an Kohl zahlen. Das ist angeblich die höchste Geldentschädigung, die ein deutsches Gericht jemals wegen einer Persönlichkeitsrechtsverletzung zugesprochen hat. Autor und Verlag legen Berufung ein. Das Verfahren liegt gerade auf irgendeinem Schreibtisch am Oberlandesgericht Köln. Da stirbt Kohl im Alter von 87 Jahren. Und das ändert einiges.
Erben kann man viel, aber man kann nicht alles erben. Man kann keine Grundrechte von einer anderen Person erben und dementsprechend auch kein allgemeines Persönlichkeitsrecht erben.
Nach dem Tod sind nur noch ganz enge Kernbereiche des allgemeinen Persönlichkeitsrechts geschützt. Das ist das sogenannte postmortale Persönlichkeitsrecht. Das schützt nur vor besonders schweren Verletzungen des Achtungsanspruchs und des sozialen Geltungsanspruchs. An diesem Maßstab hat der BGH die Kohl-Protokolle gemessen.
Der BGH, der ist die ganzen Zitate durchgegangen, hat immer geprüft, ist das ein Falschzitat, ist das in einem anderen Kontext gefallen und so weiter. Und handelt es sich deshalb um einen rechtswidrigen Eingriff in das postmortale Persönlichkeitsrecht von Helmut Kohl. Einige Stellen werden dem Verlag deshalb wieder erlaubt, die keine relevanten Falschzitate mehr seien. Das sagt der BGH dann, also wo im Buch Kontext und Wiedergabe der Zitate richtig gewesen ist.
Das Buch Vermächtnis, die Kohl-Protokolle, fällt in der nächsten Auflage also dünner aus. Aber was wird aus der sagenhaften Geldentschädigung von 1 Million Euro, die das Landgericht Köln dem lebenden Helmut Kohl zugesprochen hat?
Kohl Richter, die das Verfahren nach Kohls Tod weitergeführt hat, die konnte nicht die 1 Million Euro verlangen. Der Grund ist der Zweck der Geldentschädigung. Denn so eine Geldentschädigung, die bekommt man nach einer Persönlichkeitsrechtsverletzung, um sich eine Genugtuung zu verschaffen. Wer verstorben ist, der kann keine Genugtuung mehr empfinden. Bedeutet, diese Geldentschädigung, die würde den Zweck verfehlen, weil Kohl durch diese Geldentschädigung nicht mehr entschädigt werden kann und Kohl Richter nicht verletzt ist in ihrem Persönlichkeitsrecht.
Der Anspruch auf 1 Million Euro, der ist sozusagen mit Helmut Kohl gestorben. So bestätigte es dann auch das Bundesverfassungsgericht. Die Witwe Maike Kohl-Richter hatte dann aber noch eine andere Idee, wie sie Geld von Autor und Verlag bekommen könnte. Und zwar Schadensersatz in Form von Herausgabe des Verletzergewinns. Wie bitte?
Grob gesagt heißt das, wer dadurch Gewinn macht, dass er immaterielle Rechtsgüter einer anderen Person verletzt, zum Beispiel eben das allgemeine Persönlichkeitsrecht, der soll diesen Gewinn an die verletzte Person oder eben an ihre Erben herausgeben. Also, ich verletze ein immaterielles Rechtsgut, mache dadurch Geld. Dieses Geld gehört demjenigen, dem das Rechtsgut gehört. Ein Rechtsbruch soll sich eben nicht lohnen.
Deshalb möchte sie erstmal von Schwan und von dem Verlag wissen, wie viel Gewinn sie mit dem Buch eigentlich gemacht haben, um dann in einem zweiten Schritt den Gewinn herauszuverlangen. Und zwar mit folgender Argumentation.
Schwan und der Verlag, die hätten mit den Kohl-Zitaten Gewinne erzielt, indem sie nämlich aus den Kohl-Zitaten dieses Buch, das Vermächtnis, geschrieben haben. Das haben sie verkauft und damit Gewinne erwirtschaftet und das sei ihnen nur möglich gewesen, weil sie das Persönlichkeitsrecht von Helmut Kohl verletzt hätten.
Der Knackpunkt ist, bisher war dieser Anspruch nur anerkannt, wenn es um die sogenannten vermögensrechtlichen Bestandteile des allgemeinen Persönlichkeitsrechts geht. Klingt kompliziert, es steckt aber ein einfacher Gedanke dahinter, sagt Tobias Hinderks.
Da gehört letztendlich das rein, was eine Person kennzeichnet, was man auch kommerzialisieren kann, was man also vielleicht zum Beispiel im Rahmen von Werbung auch an Dritte verkaufen kann, untechnisch gesprochen. Das heißt zum Beispiel das eigene Bild einer Person, der Name, die Stimme einer Person.
Konkret, wer sich das Bild, den Namen oder die Stimme einer bekannten Person zunutze macht und dabei nur deshalb Gewinn macht, weil Persönlichkeitsrechte verletzt werden, muss den Gewinn herausgeben. Nur ein Hörbuch hat Heribert Schwan aus den Tonbändern mit Kohls Stimme ja nicht gemacht. Er hat vielmehr die Gedanken und die Lebenserinnerungen von Helmut Kohl ausgewertet und ihn zitiert, verbotenerweise. Der Bundesgerichtshof sagt, verschriftlichte Äußerungen sind eben nicht dasselbe wie die Stimme eines Menschen. Einen Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns hat Maike Kohl-Richter deshalb nicht. Der Rechtsstreit ist damit aber noch nicht vorbei. Denn über einige weitere Zitate, die Maike Kohl-Richter verbieten lassen möchte, muss nochmal das Oberlandesgericht Köln entscheiden. Der Streit um die Kohl-Protokolle, er ist noch lange nicht vorbei.